Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Dexi-Med Weiterbildung Allgemeinmedizin. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße wie immer meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke dir, Moritz. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast hier ist so eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es denn in der Praxis eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist dabei die Insomnie. Lass uns doch mal mit der Definition anfangen, Moritz. Insomnie, das bedeutet doch eigentlich nichts anderes als chronische Schlafstörung, oder?
Ja, erstmal, was man sich so landläufig darunter vorstellt, genau, eine chronische Schlafstörung. Wenn man es aber jetzt genauer betrachtet, gibt es natürlich viele weitere Arten von Schlafstörungen, zum Beispiel eine Hypersomnie, schlafbezogene Atmungsstörung oder Parasomnien. Wir reden heute über die Insomnie, das ist eine Schlafstörung unter vielen, aber sie ist relativ häufig. Und sie ist definiert darüber, und das ist das Wichtige gleich zu Beginn in der Definition, dass Betroffene über einen Zeitraum von mindestens einem Monat an Ein- oder Durchschlafstörung oder an beidem oder frühmorgendlichem Erwachen leiden und dies mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit oder des Wohlbefindens am Tag einhergeht.
Du hast jetzt gesagt, die Insomnie ist relativ häufig. Kannst du das noch ein bisschen genauer fassen?
Also die Prävalenz liegt bei etwa 3-10% in Deutschland. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Und jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn man diese Zahlen sich anguckt oder auch wenn nach Schlafstörungen geguckt wird, man immer gucken muss, je nach Quelle, wie wird das denn jetzt definiert und welche Art von Schlafstörung ist es. Wenn man sich Zahlen anguckt, wo Menschen zwischen 18 und 79 Jahren in Deutschland befragt wurden zu Schlafstörungen, innerhalb eines Jahres, dann haben ungefähr 70%, also gut 2/3 der Befragten angegeben, dass sie an Schlafstörungen leiden, zumindest kurzzeitig binnen eines Jahres. Und 1/3 der Befragten auch über 3-mal pro Woche Beeinträchtigungen der Schlafdauer und Qualität angibt. Das heißt also, Schlafstörungen im Allgemeinen und insbesondere kurzzeitige Schlafstörungen betreffen sehr viele Menschen. Wenn es jetzt speziell um die Insomnie geht, ist, wie gesagt, die Prävalenz so bei 3-10% und Frauen sind häufiger betroffen.
Wenn wir über Schlafen sprechen, was ist dann eigentlich normal? Also wie lange sollten wir denn eigentlich schlafen?
Ja, die Frage, was normal ist und was nicht, ist ja in vielen Bereichen immer heiß diskutiert. Es gibt halt so generelle Empfehlungen. Sprechen wir jetzt mal so über die Hauptaltersgruppe von 18 bis 64 Jahren, dann sind das 7-9 Stunden als empfohlene Schlafdauer pro Nacht. Wobei die mögliche Abweichung liegt so bei 6-10 Stunden. Und bei älteren Leuten über 65 Jahren sind die Empfehlungen so 7-8 Stunden pro Nacht, wobei da die Abweichung auch 6-9 Stunden beträgt. Man kann also grob schon festhalten, dass man in der Regel so auf 6 Stunden Schlaf kommen sollte. Das wäre also so als Mindestmaß wahrscheinlich wünschenswert. Aber es gilt natürlich wie bei allem, dass es am Ende des Tages sehr individuell ist und es kann auch von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.
Ja, wir sind halt alle ein bisschen unterschiedlich, ne? Jetzt frage ich mich, welche Ursachen gibt's denn? Also bei PatientInnen mit Insomnie gibt's ja unterschiedliche Ursachen. Vielleicht können wir die mal so ein bisschen durchgehen, so von dem, ich sag mal, allgemeinen Genese her.
Ja, also insgesamt muss man sagen, das ist wieder ein Krankheitsbild, was komplex ist und die Pathophysiologie von Schlafstörungen ist auch bisher noch nicht ganz komplett verstanden. Es gibt so Krankheitsmodelle, die in der Regel auch Kombinationen von verschiedenen Sachen beschreiben. Das Klassische wäre, dass halt psychologische und oder physiologische Übererregung zum Beispiel vorliegt, also ein Hyperarousal, was es halt schwerer macht, in den Schlaf zu kommen oder im Schlaf zu bleiben. Dann sind natürlich Faktoren oder Ursachen, die mit da reinspielen, auch oft inadäquate Schlafgewohnheiten, also dass zum Beispiel Menschen eher sehr lange Zeit im Bett verbringen, aber die Zeit nicht wirklich zum Schlafen nur nutzen, sondern da auch noch andere Sachen machen, dass der Schlaf-Wach-Rhythmus unregelmäßig ist, dass man tagsüber relativ viel schläft und dadurch weniger Schlafdruck hat in der Nacht und dann natürlich chronifizierende Faktoren, die auch dazu führen, dass das anhält oder schlimmer wird, zum Beispiel, dass man Angst hat, dass man nicht wieder einschlafen kann oder wütend darüber ist, dass man nicht schläft oder Angst davor hat, dass man am nächsten Tag zu müde ist. Oder aber vielleicht auch einfach unrealistische Erwartungen, wenn die individuelle Schlafdauer jetzt eigentlich eher so 7 Stunden ist und jemand denkt, ich muss immer 9 Stunden schlafen, sonst bin ich nicht fit, dann passt das ja zum Beispiel auch nicht zusammen. Und es gibt halt einfach viele Gründe, die zu dieser Überaktivierung auch führen, also emotionale, kognitive, physiologische, motorische. Und dadurch kommt es dann oft auch eben zu dieser Erschöpfung oder Müdigkeit, Stimmungsschwankung, Konzentrationsstörungen am Tage. Und natürlich muss man auch sagen, dass es halt viele körperliche und psychische Komorbiditäten gibt oder Substanzen, die eingenommen werden, die den Schlaf behindern und die dazu führen können, dass man eine Insomnie entwickelt oder die halt aufrechterhalten wird.
Dann sind wir ja eigentlich schon im Thema Red Flags. Da gibt es sicherlich einiges, oder?
Ja, das ist ähnlich wie bei der Müdigkeitsfolge oder auch bei den chronischen Schmerzen, so dass man das Prinzip gar nicht alles jetzt hier runterrattern kann, das wäre sonst relativ monoton. Klassiker sind ja B-Symptome, also Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß, eine Vigilanzminderung, neurologische Defizite oder Hinweise auf Durchblutungsstörungen. Ich würde mal versuchen, so auf 3 große Bereiche das so ein bisschen runterzubrechen. Den Rest kann man nochmal schön auch in der Leitlinie oder im Deximed-Artikel nachlesen. Also erster Punkt wären so relevante organische Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Organpathologien in diese Richtung. Der zweite große Punkt wären schlafstörende Substanzen wie Alkohol, vielleicht auch gewisse Antidepressiva, Antihypertensiva, manche Antibiotika. Da gibt es viele verschiedene, die da ursächlich sein können. Und dann gibt es natürlich als dritten großen Punkt die psychischen Störungen und Erkrankungen, die gar nicht so selten sind bei Patientinnen mit Insomnie. Und oft ist es so, das habe ich in der Praxis auch schon oft erlebt, dass Patienten tendenziell eher die Schlafstörung und oder Müdigkeit so als Türöffner sehen, um sich mal darüber auszutauschen. Also die kommen jetzt eher nicht und sagen, ich vermute, dass ich eine Angststörung oder Depression habe zum Beispiel, sondern die kommen, ich schlafe schlecht, ich bin immer so müde. Und das sollte man auch zum Anlass nehmen, in die Richtung mal zu gucken.
Dann haben wir die Red Flags zusammen und wenn wir jetzt noch so in diesem Ursachenthema sind, da gibt's ja doch wahrscheinlich sehr, sehr viele. Aber kannst du uns vielleicht mal so 1, 2 geben, die ja vielleicht auch relativ häufig sind?
Genau, du meinst ja jetzt abseits von so den klassischen Ursachen, das ist jetzt wieder eine persönliche Erfahrung, also keine Evidenz. Das muss man ja immer auch kennzeichnen, wenn wir so darüber sprechen. Was ich häufiger schon erlebt habe, ist, dass im Rahmen der Menopause bei Frauen durch die hormonellen Umstellungen es zu einer Insomnie kommen kann. Und ein zweiter Punkt, den ich auch schon häufiger gesehen habe, sind Hauterkrankungen, die zu einem Juckreiz führen oder aber auch psychische Erkrankungen, die mit einem Juckreiz einhergehen, der eben die Menschen nachts aufweckt oder wach hält.
Das finde ich irgendwie ganz schön, weil das auch wieder gleich zeigt, so ja, Insomnie, therapieren, diagnostizieren und so weiter. Und nachher ist es halt der Juckreiz und man macht etwas, was vielleicht mit jeder anderen Insomnie einfach nicht klappen würde. Und das macht es so schön individuell und auch spannend, ne? Ich möchte aber weiterkommen im Plan hier. Ich frage also nach, durch Ausschlafstörungen, die dann auch zu Beeinträchtigungen am Tag führen. Das hast du ja am Anfangs auch in der Definition schon so gesagt. Und auch, ob das schon mindestens einen Monat geht. Was wäre denn sonst noch interessant?
Genau, also das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Es geht wieder um das subjektive Erleben. Also hat der Patient, die Patientin subjektiv das Gefühl, dass man eine Einschlaf- oder Durchschlafstörung hat oder dass man früh morgens zu früh aufwacht, dann sollte man eben fragen, ob das auch zu einer subjektiven Unzufriedenheit mit dem Schlaf führt und zu irgendeiner Form von Tagesbeeinträchtigung, dass man seine Aktivitäten nicht wie gewohnt zum Beispiel so wahrnehmen kann. Und dann, wenn man in den ICD-10 guckt, sieht man, dass die Beschwerden mindestens eben einen Monat bestehen müssen. Bei der chronischen insomnischen Störung nach ICD-11 sogar mindestens 3 Monate. Und man sollte dann noch, wenn du fragst, wonach noch eben nachzuhaken ist, auch nach dem Vorliegen von körperlichen und schlafmedizinischen Erkrankungen und psychischen Störungen fragen und auch nach Substanzen, die vielleicht den Schlaf stören könnten.
Wenn ich es mir einfach machen will, beziehungsweise ergänzen möchte und Fragebögen oder so Tagebücher anbieten möchte, die ich dann auch zur Anamnese nutzen kann, was würdest du da empfehlen?
Genau, einfach machen wir es uns ja fast nie, aber ergänzend finde ich einen sehr guten Punkt. Also es wird halt empfohlen, dass man in der Diagnostik der Insomnie ein Schlaftagebuch so für 1 bis 2 Wochen auch einsetzt. Da haben wir eins verlinkt von der DGAM, das ist ein Schlafprotokoll, wo Patienten das eben alles ausfüllen und abgefragt wird. Und dann gibt es einige Fragebögen. Ich möchte 2 vielleicht mal kurz vorstellen, die man tatsächlich in der Praxis häufiger auch nutzt. Das eine ist der Insomnia Severity Index, ISI, haben wir auch verlinkt. Da gibt es 0 bis 28 Punkte und ja, so bei unter 8 Punkten sagt man, das alles in Ordnung. 8 bis 14 Punkte ist eher so eine subklinische Insomnie. Wenn es 15 bis 21 Punkte hat, gilt es als moderat ausgeprägt und bei Werten von 22 bis 28 Punkten schon als schwer ausgeprägte Insomnie. Und der andere, den ich nochmal nennen möchte, ist der Pittsburgh Schlafqualitätsindex, PSQI, den haben wir auch verlinkt. Der ist ein bisschen breiter noch, was schlafbezogene Symptome angeht. Und da gibt es 0 bis 21 Punkte und wenn die Werte über 5 liegen, dann gilt es schon als klinisch auffällig.
Da gibt es auch jetzt eigentlich schon einige PatientInnen, bei denen das reicht, oder? Also Anamnese, vielleicht noch eine körperliche Untersuchung, diese Fragebögen, aber so eine, ich sag mal, maschinelle Diagnostik muss dann doch in vielen Fällen gar nicht mehr erfolgen.
Genau, das stimmt. Also Anamnese, Untersuchung, Schlaftagebuch und ein Fragebogen, die 4 Sachen. Wenn man keinen Verdacht hat auf ein spezielles Grundleiden, was man weiter abklären sollte, dann braucht man auch keine weiteren Untersuchungen für die Diagnosestellung.
Kannst du dann an dieser Stelle nochmal die ICD-Diagnosekriterien zusammenfassen?
Genau, also für die nicht-organische Insomnie sind das Vorliegen von Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Früherwachen oder schlechter Schlafqualität, eins oder mehrere. Das sollte über 3-mal pro Woche über einen Zeitraum von mindestens einem Monat vorliegen. Und dazu kommt dann eben, dass Betroffene vor allem nachts ausgeprägte Gedanken an die Schlafstörungen und übertriebene Sorgen vor negativen Konsequenzen haben. Und dass das alles in der Summe auch dazu führt, dass ein Leidensdruck vorliegt und eine Störung von Alltagsaktivitäten.
Wenn ich jetzt doch an andere Dinge denke, welche Untersuchungsverfahren kämen dann in Frage?
Also das ist jetzt ein weites Feld. Guckt man in die Leitlinie, wird dann einerseits noch die Aktigraphie empfohlen, wo man weiter überweisen kann, um Ruhe- und Aktivitätszeichen und die Variabilität über längere Zeiträume zu erfassen. Dann ist natürlich ein Klassiker noch die Polysomnographie im Schlaflabor, die allerdings nur gemacht werden soll, wenn man wirklich den Verdacht hat auf organische Schlafstörungen, zum Beispiel periodische Beinbewegung im Schlaf, schlafbezogene Atmungsstörungen oder Parasomnien bei älteren Patientinnen. Vielleicht möchte ich noch einmal gerade die Polygraphie vorstellen. Die kann man auch in der hausärztlichen Praxis durchführen, wenn man dafür einen speziellen Kurs absolviert hat. Da kriegt man dann auch schon Hinweise, insbesondere auf Atemaussetzer oder Atempausen, Pulsvariabilität oder einen Abfall der Sauerstoffsättigung. Das machen wir in unserer Praxis zum Beispiel, wenn Patienten eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit haben oder in einer Langzeitblutdruckmessung in der Nacht kein wirkliches Dipping zu sehen ist, also dass der Blutdruck nicht entsprechend weit absinkt oder auch wenn Blutdruck sehr schwer einstellbar ist. Und dann, das wird auch in der Insomnie-Leitlinie nochmal empfohlen, dass man bei starker Müdigkeit natürlich auch mal an ein Basislabor denken kann. Das hatten wir in unserer Folge 3 zur Müdigkeit ja auch schon mal angesprochen.
Okay. Diagnose, da sind wir jetzt durch. Kommen wir zur Therapie. Welche Empfehlungen gibt es denn hier?
Also die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, KVTI. Die soll bei allen Patientinnen und Patienten mit Insomnie die erste Behandlungsoption sein und idealerweise auch in Präsenz stattfinden. Diese Empfehlung gilt für die Behandlung der Insomnie unabhängig davon, ob es eine Komorbidität ist zu anderen Erkrankungen oder nicht. Also ob es alleine vorliegt oder ob noch organische oder psychische Erkrankungen auch da sind. Selbstverständlich soll man natürlich die komorbid vorliegenden Erkrankungen dann auch entsprechend behandeln.
Die KVTI, kannst du die ein bisschen erklären? Also ich glaube, die ist nicht so ganz von alleine verständlich.
Ja, das ist komplex und das machen ja auch speziell ausgebildete Therapeutinnen. Ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen. Also man hat verschiedene Komponenten in dieser KVTI. Psychoedukation, Entspannungsmethoden, Bettzeitrestriktion, Stimuluskontrolle und kognitive Therapie. Über die werden wir gleich nochmal im Einzelnen sprechen. Es gibt im deutschsprachigen Raum verschiedene Manuale dafür, die die Therapeutinnen nutzen, womit halt gearbeitet wird mit den Patientinnen. Es gibt im Übrigen auch einen deutschsprachigen patientenorientierten Ratgeber von Dieter Riemann, der heißt Ratgeber Schlafstörungen, Informationen für Betroffene und Angehörige. Das wäre was, was man natürlich auch mal überlegen könnte, wenn man Patienten noch Informationsmaterial mitgeben möchte.
Wenn ich jetzt erstmal so allgemeine Ratschläge geben möchte, also ich selber, was wären da so Regeln für einen gesunden Schlaf? Ich meine jetzt klar, kein Kaffee vorm Einschlafen vielleicht und auch keine Bildschirmzeit vorm direkten Schlafen gehen. Also ich frage so ein bisschen, was kann ich denn empfehlen, was so Richtung Schlafhygiene geht?
Genau, für all diese Sachen, über die wir jetzt sprechen, kann man natürlich idealerweise sich das auch mal als Patienteninformation in seinem Praxisverwaltungssystem hinterlegen. Kann man sich aus dem Deximed-Artikel oder aus der Leitlinie ja auch ein bisschen zusammenbasteln, was individuell ist, was man Patienten auch mitgibt. Da muss man nicht jedes Mal das wieder irgendwo aufschreiben und dann haben die auch was in der Hand. Wie du schon sagst, nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke, also Kaffee, Schwarztee oder Cola zu trinken, ist wichtig. Alkohol sollte man weitgehend vermeiden und auch als Schlafmittel auf keinen Fall einsetzen. Am Abend eher keine schweren Mahlzeiten zu sich nehmen, also leicht verdauliche Sachen. Sich regelmäßig körperlich bewegen ist wichtig. Man sollte auch unmittelbar vor dem Zubettgehen keine geistig oder körperlich sehr anstrengenden Tätigkeiten mehr ausführen. Auch das Licht dimmen und gucken, dass man eben dadurch die Melatoninausschüttung ein bisschen begünstigt, also ruhige, dunkle Umgebung. Ein persönliches Einschlafritual hilft vielen Patientinnen, dass man, das lernen ja auch schon Kinder, dass man sozusagen der Körper weiß, ich schalte immer in einem gleichförmigen Art und Weise dann ab. Dann sollte man für eine angenehme Atmosphäre im Schlafzimmer sorgen, also kühl, ruhig und verdunkelt. Und in der Nacht auch nicht auf den Wecker oder die Armbanduhr schauen und auch Handy, Smartphone und alles gehört nicht ins Schlafzimmer.
Ich würde da noch ergänzen, dass auch Gerüche da einen wachhalten können. Also zum Beispiel der Geruch nach Arbeit, wenn man die Arbeitsmappe oder die Tasche, die man immer zur Arbeit mitnimmt, direkt neben dem Bett lagert, dann kann einen das, glaube ich, auch wachhalten von dem, was ich da mal recherchiert habe. Was ich jetzt noch dich fragen wollte, Moritz, ist, wie sieht das denn eigentlich mit diesen Bettzeitrestriktionen aus? Wie funktionieren die und funktionieren die auch?
Also das ist genau der nächste Teil. Also all diese Sachen, über die wir jetzt sprechen, gehören ja zu der KVTI dazu. Jetzt hatten wir Schlafhygiene und Allgemeinmaßnahmen, jetzt kommt Bettzeitrestriktion. Die Idee bei der Bettzeitrestriktion ist es, dass man das Bett wieder wirklich nur zum Schlafen nutzt. Also man verkürzt die nächtliche Bettzeit am Anfang und verzichtet auf Tagschlaf. Dadurch hat man einen höheren Schlafdruck, sodass man auch wirklich müder ist, wenn man ins Bett geht. Und dann wird der Tiefschlafanteil erhöht und das Ein- und Durchschlafen verbessert sich. Und wenn das eben gelungen ist, dann wird die Bettzeit bei guter Schlafeffizienz langsam wieder ausgedehnt. Es gibt da Unterschiede, wie man diese Bettzeitrestriktion konkret umsetzt. Insgesamt muss man aber sagen, das Ziel und das Ergebnis ist auch in der Regel, dass der Schlaf-Wach-Rhythmus ein bisschen stabilisiert wird. Dass man auch die, also am Anfang eine Dekonditionierung von der Bett- und Schlafzimmersituation erstmal einleitet und schlafbezogene Erwartungsängste reduziert, indem die Patienten sehen, das Bett ist wieder ein Ort, wo ich schlafen kann, weil sie gehen wieder müder ins Bett, sie gehen nur zum Schlafen ins Bett.
Und wie können dann die PatientInnen das praktisch umsetzen, diese Bettzeitrestriktion?
Genau, also zusammengefasst ist es so, man versucht erstmal die durchschnittliche subjektiv erlebte Schlafdauer zu ermitteln durch das Ausfüllen eines Schlaftagebuchs über 7 Tage und dann verkürzt man die Bettzeit auf die ermittelte durchschnittliche Schlafdauer, sollte allerdings nicht kürzer als 4,5 Stunden sein, für die Dauer von einer Woche, führt auch weiter das Schlaftagebuch fort und dann wird nach jeweils einer Woche für die vergangene Woche die durchschnittliche Schlafeffizienz aus dem Schlaftagebuch errechnet und dann wird es halt schrittchenweise angepasst. Man kann das in der Leitlinie nochmal nachlesen, da steht das auch erklärt mit so Prozentangaben, wie viele Minuten und so weiter, aber damit führt es halt dazu, dass die Patientinnen halt im Bett mehr Schlaf kriegen und dadurch halt sich auch so diese ganzen Ängste ein bisschen reduzieren.
Gut, das ist ja jetzt schon recht komplex. Kennst du vielleicht auch noch eine kognitive Methode, also ich sag mal sowas in einfacher Ausführung, das man als Hausarzt, Hausärztin empfehlen kann?
Also was ich persönlich sehr gerne mag und teilweise selbst auch anwende und auch empfehle, ist das Prinzip des Gedankenstuhls. Das bedeutet, die Patientinnen setzen sich einige Stunden vor dem Zubettgehen mal kurz hin für 15 bis 20 Minuten, nehmen sich Zeit, um halt gezielt und lösungsorientiert über Themen nachzudenken, die typischerweise so als Grübelideen immer wieder im Schlaf auftreten. Dann schreibt man das ruhig auf, während man auf seinem Gedankenstuhl sitzt. Also warum heißt das Gedankenstuhl? Weil das ist quasi der gleiche Ort, wo ich mich immer hinsetze, der eine Stuhl, wo ich weiß, hier kann ich grübeln, mir Sachen aufschreiben, die ich dann aus meinem Kopf sozusagen rausnehme, damit nachts ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, ne? Damit man also nicht nachts immer wieder, wenn man aufwacht, über diese Dinge nachdenkt, wo man eh nicht zu einer wirklichen Lösung kommt und weiß, ich habe es aufgeschrieben, der Kopf ist gerade ein bisschen leerer, ich kann da jetzt auch ein bisschen loslassen. Eine andere kognitive Technik ist das Hinterfragen dysfunktioneller Überzeugungen. Das sind so Klassiker, die Leute dann oft belasten, dass sie denken, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, bin ich am nächsten Tag nicht leistungsfähig und dann passiert dieses oder jenes oder wenn ich weiter so schlecht schlafe, werde ich vielleicht noch dement oder sowas. Und man kann schon mal anfangen, solche Gedanken selber zu hinterfragen und auch mal wieder mit was Positivem zu besetzen. Zum Beispiel, ich war jetzt eigentlich sehr müde, trotzdem habe ich den Tag super hinbekommen, also es ist auch gar nicht so schlimm. Wenn ich das nächste Mal nachts aufwache, dann weiß ich, ich schaffe das auch wieder. Also so ein bisschen sich kognitiv umzustrukturieren. Das geht natürlich am besten mit Hilfe einer Therapeutin, eines Therapeuten, aber man kann natürlich so schon mal anfangen zu identifizieren, wo sind denn solche nicht hilfreichen Gedankengänge.
Klingt total logisch. Irgendwie trotzdem nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, wie wenn man jetzt einfach eine Pille verschreibt. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Wie sieht das denn mit Medikamenten aus?
Ja, du breitest jetzt ja den roten Teppich aus. Das ist wieder so ein Klassiker, wie auch bei Schmerzen und vielem anderen. PatientIn kommt und hat verständlicherweise durch den Leidensdruck die Erwartung, können Sie mir nicht was aufschreiben, dann wird alles besser. So. Jetzt muss man erstmal sagen, medikamentöse Therapie bei Insomnie ist nicht erste Wahl, sondern die KVT, über die wir gesprochen haben, ist erste Wahl. Und nur wenn die nicht hinreichend effektiv ist oder nicht durchführbar ist, dann sollte man mit großer Zurückhaltung erst anfangen, über Medikamente zu sprechen. Und wenn wir über Medikamente sprechen, kann man direkt auch schon mal voranschicken, dann sind das kurzzeitige Sachen. Es gibt natürlich Ausnahmesituationen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein schlimmer Todesfall oder irgendeine Sache passiert ist, die Patienten akut vollkommen aufwühlt, dann sieht es natürlich anders aus. Natürlich kriegen die dann ein beruhigendes Mittel zur Nacht. Ja, Benzodiazepine und Benzodiazepinrezeptoragonisten sind in der Kurzzeitbehandlung der Insomnie auch effektiv, also wenn es weniger als 4 Wochen sind oder bis zu 4 Wochen. Aber auch eine Langzeitbehandlung mit diesen Substanzen soll nicht empfohlen werden.
Macht ja auch Sinn, wenn die Angst vor dem Nicht-Einschlafen-Können oder der Tagesmüdigkeit da so überhand nimmt, mit Benzos zu therapieren. Ich habe gehört, Antidepressiva werden doch auch verwendet, oder?
Genau, also ich hatte ja ganz am Anfang schon mal auch über Antidepressiva als Ursache gesprochen. Da meinte ich natürlich, das schicke ich jetzt nochmal nach, die aktivierenden Antidepressiva, die können natürlich Schlaf behindern. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, welche Form von Antidepressiva könnten hier vielleicht helfen, dann reden wir über sedierende Antidepressiva, zum Beispiel Doxepin oder Trazodon als Wirkstoffe. Da muss man ganz klar sagen, das ist off-label in der Behandlung der Insomnie. Also off-label-use muss man auch dann aufklären, entsprechend dokumentieren. Man muss auch Kontraindikationen, Nebenwirkungen und Risiken vor Therapiebeginn als auch im Therapieverlauf natürlich sorgfältig beachten. Insbesondere wenn zum Beispiel noch depressive Erkrankungen als Komorbidität vorliegen, macht das natürlich Sinn. Wenn jetzt jemand unter einer Depression und einer Insomnie zusammen leidet, dann kann man das natürlich erwägen. Aber auch bei den sedierenden Antidepressiva sollte man eine Langzeitbehandlung wirklich nur dann machen, wenn eben eine Depression noch mit vorliegt.
Wenn wir jetzt schon in diesem psychiatrischen Behandlungskreis sind, was ist mit Antipsychotika?
Also die Behandlung der Insomnie ohne psychiatrische Komorbidität mit Antipsychotika soll nicht empfohlen werden. Das ist ganz wichtig. Wenn man natürlich jetzt Patienten hat, die psychiatrische Komorbiditäten aufweisen, das kann auch im Sinne einer Demenz, Unruhe im Alter natürlich mal der Fall sein, dann wären das natürlich Optionen.
Und dann gibt's doch dieses Daridorexant, diesen Orexin-Rezeptor-Antagonisten. Den kann man aber nehmen, oder?
Für die Kurzzeittherapie ja. Also dieses Daridorexant hat 2022 die Zulassung zur Behandlung der insomnischen Störung erhalten von der European Medicines Agency und ist in der Behandlung von der Insomnie effektiv. Man muss natürlich auch da wieder Kontraindikationen, Nebenwirkungen und Risiken vor Therapie und auch im Langzeitverlauf sorgfältig beachten. Aber in der Leitlinie steht auch, man sollte sie nicht über einen Zeitraum von einem Jahr einsetzen.
Okay, dann habe ich aber immer noch 2 Medikamente, die mir einfallen, und zwar einmal Antihistaminika und einmal Melatonin. Was sagst du denn dazu?
Ja, also Antihistaminika ist ein Thema, also sehe ich in der Praxis auch. Es gibt Patienten, die nutzen Antihistaminika tatsächlich als Schlafhilfe, weil die ja auch müde machen. Aber auch da nochmal klare Empfehlung aus der Leitlinie. Antihistaminika sollen nicht für die Behandlung der Insomnie eingesetzt werden.
Und wie ist das mit Melatonin?
Melatonin ist ein Thema für Patientinnen, die älter sind als 55 Jahre. Da ist es effektiv. Die Leitlinie markiert das als Statement, aber auch da soll man keine Langzeitbehandlung machen. Es geht ja darum, über das Melatonin wieder den zirkadianen Rhythmus so ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Das macht man dann in der Regel für ein paar Wochen und dann wird es aber auch wieder abgesetzt. Was mir jetzt gerade noch einfällt, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, weil du jetzt ja über die zwei Sachen sprechen wolltest, sind noch Phytotherapeutika, also Baldrian und Co. Die werden in der Leitlinie nicht empfohlen. Es gibt zwar Meta-Analysen, die ein bisschen eine Überlegenheit zeigen von Baldrian gegenüber Placebo, aber die Qualität der Arbeiten ist insgesamt als niedrig bewertet worden.
Mhm. Und was kann man sonst noch anbieten?
Bewegungstherapie, Lichttherapie, künstlerische Therapien können noch erwogen werden, steht in der Leitlinie. Davon können also manche Patientinnen profitieren.
Was mit Homöopathie?
Da halte ich persönlich mich an die Leitlinie, die sagt, dass die in der Behandlung der Insomnie nicht empfohlen werden soll. Und ebenfalls nicht empfohlen werden sollen Aromatherapie, Akupunktur oder Fußreflexzonenmassage.
Okay, für die Kurzzeitbehandlung gibt es dann ja zumindest ein paar Optionen. Wir hatten die Benzodiazepine, wir hatten die sedierenden Antidepressiva, den Orexin-Rezeptor-Antagonisten, Melatonin. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es für die Langzeittherapie gar keine medikamentöse Empfehlung gibt, jetzt leitlinienbasiert?
Ja, das hast du. Also die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie ist erste Wahl, auch bei chronischen Insomnien. Das ist natürlich in der Praxis auch manchmal schwierig, da überhaupt einen Platz zu finden. Die Nachfrage ist höher als die Zahl der Therapieplätze bei in diesem Verfahren ausgebildeten Therapeutinnen. Das Problem haben wir ja auch in anderen Bereichen. Und bei der medikamentösen Langzeittherapie ist das Problem, dass es nicht wirklich gute Studien gibt zur Langzeittherapie, weil in der Regel sind diese Studien überwiegend für die Kurzzeitbehandlung durchgeführt worden. Also zum Beispiel bei den Benzodiazepinen war die Behandlungsdauer weniger als 4 Wochen und in den Phase-3-Studien zu diesem Daridorexant waren es auch nur 3 Monate. Das heißt, da kann man kaum eine Aussage darüber treffen, wie entwickelt sich das denn, wenn man die Sachen länger nimmt. Beziehungsweise bei Benzodiazepin weiß man, dass es schlecht ist, ne?
Okay, also es fehlt noch an jeglicher Evidenz für die Langzeitanwendung.
Genau, also Evidenz dazu, wie gut wirken die in der Langzeitanwendung und auch welche Gefahren gibt es in der Langzeitanwendung. Also wenn wir jetzt über das Daridorexant reden, ne? Und in der Leitlinie steht, dass man auch mit Benzodiazepinen, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, maximal 4 Wochen behandeln sollte. Das Eszopiklon wird noch mit dem Hinweis versehen, dass man in bestimmten Fällen auch länger als 4 Wochen, also bis maximal 6 Monate, das einnehmen könnte. Bei den sedierenden Antidepressiva ist so ein bisschen, sag ich mal, ein Ausnahmebereich, weil wir haben ja gesagt, es ist sowieso off-label und man kann auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich in der Praxis das häufiger off-label auch angewandt wird. Also es ist off-label, wenn man keine komorbiditive depressive Störung hat. Ich denke, das versteht sich, also das haben jetzt alle verstanden, aber wenn man es halt anwendet und keine depressive Störung dabei vorliegt, dann ist es off-label und wenn man es dann langfristig anwendet, dann muss man eben gucken, wie wird es halt auch vertragen und man muss halt auch aufpassen, wenn man halt off-label die Medikamente verordnet, dass man nicht einen Regress bekommt am Ende des Tages.
Dann nochmal zu dem Orexin-Rezeptor-Antagonisten, diesem neuen Daridorexant. Ist das denn jetzt wirklich was für die längere Anwendung? Du hast gesagt, 3 Monate wurde das untersucht. Das ist ja schon mal länger als die 4 Wochen bei den anderen Sachen.
Genau, also es ist im Prinzip ja das Einzige, was jetzt so die Option hat, dass man das wirklich mal bisschen länger als ein paar Wochen nehmen kann. Wichtig ist, dass man, während man das halt auch gibt, natürlich alles an Lebensstilmaßnahmen und KVTI weiter umsetzt, um halt quasi das überbrücken zu nutzen. Was halt interessant ist, wenn man auch nochmal da in die Leitlinie schaut, weil die Daten unzureichend sind für die Langzeitbehandlung, gibt es auch keine Empfehlung von den Leitlinienautoren, dass man das in der Langzeitbehandlung anwenden sollte.
Jetzt gibt es ja wirklich einige Insomnien und wir alle kennen auch die Medikation, die häufig verschrieben ist und über Jahre geführt wird. Wie gehst du denn mit diesem Problem in der Praxis um, also dass die Langzeitbehandlung so erschwert ist?
Ja, ich habe natürlich das gleiche Problem wie ganz viele andere KollegInnen auch, dass man Patienten hat, die einerseits Erwartungen haben, die vielleicht sogar schon abhängig sind von Benzodiazepinen oder anderen Schlafmitteln und andere, die halt vielleicht die Gefahr laufen könnten, abhängig zu werden, weil sie einmal das irgendwann verschrieben bekommen haben und das dann sich immer weiter eben irgendwo besorgen. Deswegen, alles, was ich jetzt sage, kennzeichne ich auch bewusst nochmal als persönliche Erfahrung. Ich versuche eben Lebensstilmaßnahmen auszuschöpfen, Informationen zu geben, die ich auch im Praxisverwaltungssystem habe, dann ausdrucke, dem Patienten mitgebe, vor Abhängigkeit zu warnen, insbesondere wenn die das erste Mal kommen und sagen, ich brauche was zum Schlafen, dass ich eben dann nicht direkt ein Schlafmittel oder Benzodiazepin verschreibe und damit quasi noch die Abhängigkeitsgefahr erhöhe. Dann empfehle ich die Verhaltenstherapie, überweise auch dazu. Es gibt im Übrigen auch eine digitale Gesundheitsanwendung für die KVTI. Die haben wir auch verlinkt. Wen das interessiert, da kann man gerne nochmal nachlesen. Und dann versuche ich halt noch an Komorbiditäten zu denken, diese eben entsprechend zu behandeln. Und am Ende muss man halt immer wieder individuelle Wege suchen. Manchmal schicke ich dann auch noch zur Schlafmedizinerin oder Neurologin, wenn ich mir davon noch Konsequenzen erhoffe.
Ja, danke dir. Das ist, glaube ich, ein echt gutes Vorgehen, was ich wahrscheinlich 1:1 übernehmen werde. Sehr praxisnah, danke dir. Kommen wir zum Schluss, zum Fazit. The stage is yours.
Ja, wir haben ja traditionell immer den Versuch unternommen, dass wir so ein bisschen in so Punkten das nochmal aufzählen. Das Wichtigste, ich habe jetzt hier mal mir 7 Punkte zusammengesucht. Also der erste wäre Information und Prävention anbieten, Patienten. Der zweite wäre, wenn ich irgendwo den Hinweis auf Red Flags habe, dass ich weitere Diagnostik anstoße. Und wenn ich keine Red Flags habe, dann eben natürlich nicht. Dann der dritte Punkt, wenn ich sehe, da nimmt irgendwer was ein, was vielleicht den Schlaf stören könnte, seien es Benzodiazepine, Alkohol, was auch immer, dass man das erklärt und versucht eben eine Umstellung oder auch Abstinenz und Entwöhnung als Ziel eben zu haben. Dann als vierten Punkt, wenn Komorbiditäten vorliegen, die behandeln, egal ob es jetzt organisch oder psychisch ist. Dann fünfter Schritt, KVTI als erste Behandlungsoption eben immer. Sechster Punkt, wenn das nicht hinreichend wirkt, die KVTI, oder nicht durchgeführt werden kann, dann kann man kurzzeitig eine medikamentöse Therapie eben anbieten. Wie gesagt, Hinweis nochmal kurzzeitig. Für eine Langzeittherapie gibt es eigentlich kein wirklich zufriedenstellendes Medikament. Und dann, wenn man nicht weiterkommt, als siebten Punkt, dass man halt spätestens dann an interdisziplinäre Zusammenarbeit nochmal denkt.
Ja, super. Da haben wir das Thema doch wieder in 7 Punkte verpackt. Das fühlt sich dann immer so schön griffig an. Und das ist doch irgendwie dann auch ein ganz gutes Gefühl. Für das heutige Thema haben wir für alle, die neu dabei sind oder die letzten Folgen immer ein Ticken zu früh schon beendet haben, wieder den Deximed-Artikel frei zugänglich in den Shownotes gemacht. Also da immer gerne reinschauen und da findet man dann auch noch quasi kostenlos alle Informationen, ohne dass man bei Deximed einen Account haben muss. Falls Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie ihn positiv bewerten oder auch weiterempfehlen. Wir danken jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.